Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Bob Blume.
Blume und Katja Saalfrank.
So ist es. Wie geht's dir?
Mir geht's ein bisschen besser als letztes Mal, als wir gesprochen haben, was immer damit zusammenhängt, wenn man mit Menschen spricht, die man mag, dann kann das ja die Stimmung ein bisschen aufhellen. Es ist leider, wie letztes Mal schon, dunkel draußen. Manchmal bin ich traurig, dass ich keine Badewanne habe, weil es ist komisch. Es gibt so Leute, die baden nicht gerne und die haben dann immer eine Badewanne und ich bade sehr gerne und habe leider keine.
Du und ich bade sehr gerne und habe eine. Tut mir das leid.
Ja, ich meine, auf eine andere Art ist das vielleicht auch ganz gut, dass ich keine habe, sonst würde ich da wirklich wahrscheinlich jeden Abend drin versinken und sehr lange lesen. Was übrigens auch gerade ein Stichwort ist. Ich habe wirklich festgestellt, dass ich so, ich weiß nicht, wann das gekommen ist. Also ich mache ja viel mit Social Media und so, ne? Mhm. Und die Produktion führt dann auch dazu, dass man auch natürlich einiges konsumiert. Ich konsumiere auch einiges mehr. Aber das hat sich irgendwann so schal auch angefühlt, dass ich so dachte, ich muss mal wieder mehr lesen. Also ich lese immer so. Also ich lese jeden Abend im Bett mindestens eine dreiviertel Stunde. Aber ich wollte dennoch irgendwie mehr lesen und das habe ich irgendwie auch geschafft. Und jetzt habe ich so einen völlig für mich Weltblick verändernden 700-Seiten-Buch. Und gleichzeitig lese ich aber auch ganz viel, wenn ich mich auf meine eigenen Gespräche vorbereite. Mhm. Was auch ein bisschen daran liegt, dass ich mich manchmal ärgere, wenn ich interviewt werde zu meinem Buch und dann Fragen kommen, die eigentlich deutlich machen, da hat jemand das Buch vorher nicht gelesen. Und ich verstehe schon, ja, Journalistinnen und Journalisten haben auch sehr viel zu tun. Aber auf der anderen Seite finde ich, es ist nur fair, wenn man zumindest versucht, die Grundzüge einigermaßen zu verstehen und vielleicht auch so ein bisschen in die Tonlage zu gehen. Denn selbst wenn man, was weiß ich, man könnte sich ja die PDF auch schicken lassen, das dann in ChatGPT eingeben und sagen, was sind die Hauptargumentationspunkte. Und ich finde, das wird aber Büchern nicht gerecht. Ne? Mhm. Und wenn wir schon dabei sind, das letzte Buch, letzter Punkt, was ich gelesen habe, also es sind mehrere, aber ein Buch.
Ich fange jetzt richtig an, mich schlecht zu fühlen. Das muss ich
jetzt
ganz kurz dazu sagen.
Ich liege in der Badewanne
und mache gar nichts. Und das ist jetzt auch nicht jeden Tag. Und du erzählst mir was von 700 Seiten und dass du noch mehr lesen willst. Und ich denke so, ich bin irgendwie froh, wenn ich es aufs Sofa schaffe. Und ich habe hier so viele Bücher lesen und kriege gar nichts hin.
Ich bin
voller Bewunderung.
An die Zuhörenden ganz kurz.
Schlecht zu fühlen.
Ich muss das ganz kurz hier an die Zuhörenden mitteilen. Katja liegt nicht jetzt gerade in der Badewanne.
Also nein. Ich finde es sehr schön, dass du das Bild nochmal bemühst und nochmal so richtig hier in die Mitte stellst.
Ja, finde ich auch gut.
Ja,
genau.
Dann lass uns mal bitte zum nächsten Bild jetzt kommen.
Okay, das nächste Bild.
Lesend im Bett.
Genau, was ich gerade nur sagen wollte, ich habe tatsächlich jetzt am Sonntag ein ganzes Buch gelesen, das hieß Jedes fünfte Kind, das mich sehr erschrocken hat, von Katrin Buldebruck, die eine Sternjournalistin ist und die ein Buch über Kinderarmut geschrieben hat. Mhm. Und klar, titelgebend, Jedes fünfte Kind. Und das ist immer so, wir hatten in einer der letzten Folgen, hast du darüber gesprochen, wie man mehr oder weniger sehend wird. Und dass das verschiedene Perspektiven immer bedeutet. Auf der einen Seite versteht man die Welt ein bisschen mehr. Das kann man durch Podcast hören, durch Lesen, durch Gespräche. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, ihr müsst alle mehr lesen. Aber dass dieses Sehende eben auch manchmal bedeutet, eben die dunklen Ecken der Welt auch noch deutlicher zu erkennen. Und das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Trotzdem genieße ich es gerade sehr, weil ganz ehrlich, ich glaube manchmal auch, dass wir als Gesellschaft uns an Verhaltensweisen gewöhnen und die dann rückwirkend legitimieren. Also sowas wie, ich kann nicht lesen, da komme ich nicht zu. Gleichzeitig versinken wir aber irgendwie in TikTok 1,5 Stunden am Stück. Und letzten Endes hätte man sozusagen, anstatt sich sozusagen 700 Kurzvideos angucken können, vielleicht doch zum Buch greifen können. Und ich merke, dass ein gutes Buch gerade tatsächlich auch eine Form von Entschleunigung sein kann. Ich kann das jedem nochmal wärmstens empfehlen.
Ja, ist ein bisschen grobes Bild. Also ich möchte das gerne korrigieren. Auch wenn ich keine Bücher zurzeit schaffe in der Dichte, in der du das schaffst, hänge ich nicht 1,5 Stunden auf TikTok. Also es gibt, glaube ich, auch ganz viel anderes, wo man leider auch noch mit zu tun hat. Bei mir ist es eher so eine Kräftegeschichte. Also dass ich so viel Input irgendwie bekomme am Tag, dass ich dann so das Bedürfnis habe, nicht noch Input am Abend zu bekommen. Und wenn ich anfange zu lesen, dann, also ich glaube, ich würde es gar nicht schaffen, weil ich so müde bin. Aber ich kenne das. Es gab auch schon Zeiten in meinem Leben, da habe ich auch gelesen und dann wurde man noch müder und dann wurde, aber es ist sehr kurz, das Lesen auch, ja.
Aber ich möchte nur ganz kurz sagen, das ist auch gar kein, also das ist kein Urteil und es heißt auch nicht, dass wir alle das so tun. Es ist nur so, dass ich, wenn ich mit Menschen spreche, die dann so sagen, dafür habe ich keine Zeit. Das kann ja unterschiedliche Gründe sein. Ich will das weder beurteilen noch abqualifizieren, dass man manchmal, wenn man in sich geht und verstehst, es gibt ja genug Leute, die haben auch tatsächlich keine Zeit, weder für TikTok noch fürs Lesen.
Es geht eigentlich um Prioritäten, ne?
Genau.
Also eigentlich heißt es nicht, ich habe keine Zeit, sondern ich nehme mir dafür keine Zeit, ne? Das könnte ich jetzt auch sagen. Und in der Tat gibt es in meinem Leben andere Prioritäten, als jetzt 700 Seiten zu lesen am Stück. Und gleichzeitig weiß ich aber, wie sich das anfühlt. Das ist eben auch sehr bereichernd und den eigenen Kosmos irgendwie auch vertiefen und verbreitern und so weiter kann. Insofern freue ich mich sehr für dich. Aus der Badewanne raus.
Wink, das ist winke. Lieb. Ich muss mittlerweile ja auch lesen, weil ich nicht mehr mit Puppen spielen kann. Auch wenn ich es mir manchmal wünschen würde.
Wieder eine interessante Überleitung. Ihr hört, es geht zur Frage.
Genau. Ursula schreibt, liebe Katja, lieber Bob. Wow, ich bin so begeistert von eurem Podcast, höre euch sehr gerne zu und habe schon vieles für unseren Alltag mitnehmen können. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Nun schreibe ich euch auch einmal, es geht um unsere große Tochter. Sie ist ein wundervolles kleines Mädchen, sehr aufmerksam, liebevoll und interessiert. Sie ist 3 Jahre alt und hat einen kleinen Bruder, der gerade 1 Jahr alt geworden ist. Und seit einem Monat ist sie im Kindergarten. Sie spielt sehr gerne mit ihren Puppen, spielt unseren Alltag nach, kocht in ihrer Kinderküche und macht hier Rollenspiele. Erzählt, wie sie mit den Puppen Ausflüge macht und legt sie abends auch ins Bettchen, so wie ich ihren kleinen Bruder ins Bett bringe. In letzter Zeit fällt mir immer wieder auf, dass sie oft ihre Wünsche über ihre Puppen mitteilt. Zum Beispiel isst die Puppe so gerne Eis und möchte ein Eis haben. Außerdem flunkert sie oft und sagt falsche Dinge bei ganz banalen Fragen. Wenn andere fragen, ob sie im Kindergarten war, antwortet sie beispielsweise mit Nein, obwohl sie dort war. Wenn ich sie frage, ob ihr Bruder schläft, sagt sie manchmal, ja, er hat die Augen zu und das stimmt nicht. Ich kann mir nicht erklären, warum sie das macht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie es auch lustig findet, etwas Falsches zu sagen. Ich weiß, sie ist schon 3, aber auch erst 3 Jahre alt. Wie reagiert man am besten in solchen Situationen? Liebe Grüße, Ursula. Katja, am Anfang müsstest du mir mal ganz kurz helfen.
Okay.
Weil ich den Zusammenhang nicht so richtig verstehe, glaube ich. Also ich habe das verstanden, dass sie Rollenspiele macht, dass die Puppen die Sachen nachmachen. Und das sind Dinge, die man, würde ich jetzt mal sagen, als Eltern auch kennt. Also so, dass so eine Rollenübernahme stattfindet. Und dass die Wünsche über Puppen mitgeteilt werden, das habe ich auch verstanden. Und auch das ist mir nicht fremd, sozusagen als Papa, ne? So nach dem Motto, der Schluffi wird gerne ein Eis haben. So, und dann ist vielleicht die Rückfrage, aha, und du vielleicht auch oder so. Aber der Zusammenhang mit diesem Puppenspiel und dem Flunkern, den habe ich nicht verstanden. Und ich bin mir unsicher, ob diese Verbindung, also wie diese Verbindung zustande kommt. Hast du das verstanden?
Das ist spannend, dass du das sagst, weil Ursula ja sagt, sie kann sich's gar nicht erklären. Und für mich diese beiden Dinge tatsächlich zusammenhängen, weil die Kinder in diesem Alter ja in sowas wie einer, man nennt das magischen Phase sind.
Also, noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört?
Habe ich noch nie gehört.
Magische Phase.
Nee. Ja. Hört sich toll an.
Ja, ist auch ganz toll. Also ist die Phase, wo du vielleicht noch als Kind gedacht hast, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es komisch klingt, aber dieses, dass man sich Dinge erklärt, die eigentlich, wenn man eine Kognition hat, nicht erklärbar sind. Also, dass man nicht hinterfragt, warum fliegt die Hexe auf dem Besen. Also wir wissen, das ist ein Märchen.
Weil das normal ist, dass die Hexen sind eben auf dem Besen.
Genau. Oder? Also wir begreifen die Welt noch anders. Und es passieren Dinge, die keine logischen Zusammenhänge haben.
Mhm.
Ja, und das hat was mit Magie zu tun, also mit einer Vorstellung, mit ganz viel Fantasie, ja, Fantasie und Fantadu. Schließe deine Augen zu. Das ist ja sowas wie, ja, kommt, glaube ich, aus dem Sandmännchen oder so, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, Kinder haben ja wahnsinnig viel Fantasie. Und oft, wenn wir mit Kindern in Kontakt kommen, merken wir, dass wir in diesen Bereichen von Fantasie und von Ausdenken und so oft gar nicht mehr so zu Hause sind, gar nicht mehr so bewandert sind. Ja, das ist ja das Tolle eben auch an Büchern. Ja, insofern, also fällt mir jetzt gerade noch mal so ein, ne, wenn du so sagst, weil ich vorhin sagte, die Dimensionen in uns drin. Wenn wir lesen, wenn wir vorgelesen bekommen, dann entstehen in unserem Gedanken Bilder dazu. Mhm. Und wir haben einen ganz eigenen Kosmos und eine ganz eigene Erzählung. Und dadurch, dass wir heute ganz häufig nicht mal mehr ein haptisches Buch in der Hand haben, sondern auf dem iPad lesen oder auch sehr schnell, sehr kurze Sequenzen lesen, ne? Wie du sagst, eine PDF, da wird dann alles zusammengefasst und sozusagen ist eher auf eine Effizienz und nicht mehr auf die Gedanken an sich und auf das, was dahinter liegt, ankommt, finde ich, wird es manchmal sehr spürbar, dass wir so ein Stück unserer Fantasie, diesen Bereich, so verlieren. Und das finde ich das Tolle an Autoren, ja, und an Geschichtenerzählern, die ja eine wahnsinnige Freiheit sich nehmen und anfangen, ja, ganze Welten zu gestalten, die in sich vielleicht eine Logik haben oder eben auch nicht, aber eben in dieser Fantasie sind, ja. Und Kinder haben das von sich aus und eigentlich ist die Aufgabe von Erwachsenwerden, die Fantasie zu erhalten. Also, ne, weil es geht ja um Gestaltung, es geht um Bilder, es geht um Assoziationen, es geht um Lösungen, es geht um Dimensionen, die in uns liegen und die wir austauschen. Also sich mitzuteilen, sich zu entwickeln. Und die magische Phase hat natürlich damit zu tun, dass die Vernunft noch nicht so da ist. Also, das haben wir ja schon öfter gesagt, dass die Kognition von Kindern eben sich langsamer und später auch entwickelt. Und dass erstmal vor allen Dingen die Emotion da ist und dass die Kognition im Sinne von antizipieren, also etwas vorwegzunehmen, ja, wenn ich jetzt auf den Besen steige und aber auch zu wissen, dass das nicht funktioniert, aber vielleicht auch die Erfahrung zu haben, weil ich schon gesprungen bin, also nicht vom Dach, sondern sozusagen auf den Boden gesprungen bin und mein eigenes Gewicht begreife, ja, also. Das sind alles Sachen, die bei Kindern noch vorhanden sind und die durch diese Kognition, die noch nicht so verknüpft ist, noch viel möglicher erscheint, weil die Kinder oft Dinge sich ausdenken, weil sie sich noch nicht erklären können. Also sie beantworten quasi Dinge oder Lücken, Erklärungslücken mit einer Fantasieantwort.
Okay, das habe ich verstanden, ja.
Also weshalb ich da jetzt so lange ausgeholt habe, ist, dass natürlich, wenn ich jetzt hier höre, wie Ursula beschreibt, wie die Dreijährige spielt, ich in der Fantasie bin. Ja, also und das ist ja nicht, dass sie jetzt, sage ich mal, eindimensional irgendwie imitiert ausschließlich. Das würde Ursula wahrscheinlich auch beschreiben oder auch erzählen, ne, dass sie eben nicht nur den Alltag quasi im Ablauf nachspielt, sondern dass sie eben Ausflüge macht, dass sie auf eine Art und Weise hat, ne, dass sie sich sorgt. Also es ist eine emotionale Beteiligung auch dabei. Ja, Essen, Trinken wäre schon wieder fast so wie, weiß ich nicht, die Beschreibung von Schriftgröße und Zeilenabstand, also sowas sehr Sachliches. Ne? Essen und Trinken braucht man ja, aber die Frage, wie? Sie gestaltet das ja. Ne? Dann füttert sie vielleicht die Puppen oder sie packt was ein, ist ganz liebevoll, so wie sie es eben auch erlebt. Ja. Und das hat was mit dieser Phase zu tun, dass das möglich ist, in so eine Rolle reinzugehen, weil hätte sie Vernunft, wüsste sie, das ist eine Puppe, die lebt ja gar nicht. So, das ist sozusagen die Wahrheit oder eine Wahrheit. Ja? Aber sie spielt und sie ist in ihrem Spiel und sie ist in ihrer Fantasie. Und weil ich eben mit in diesem Alter die Fantasie mit der magischen Phase verbinde, war für mich jetzt gar nicht so die Frage, was ist denn das mit dem Flunkern? Ja, weil Flunkern, also das ist jetzt nett ausgedrückt, eigentlich steht da ja, sie lügt. So, ne? Und Lüge kann es ja nur geben, wenn es eine Wahrheit gibt. Und wenn ich aber in der magischen Phase bin und mir die Dinge nicht erklären kann oder keine Möglichkeit habe, etwas zu äußern, in irgendeiner vernünftigen Form, dann erkläre ich mir die Dinge so. Und so kommen oft Dinge zustande, dass wir Kinder auf der Sachebene fragen, schläft der gerade?
Mhm.
Und die Kinder sich vielleicht wünschen, dass das Kind schläft, mhm, und dann sagen, ja, es hat die Augen zu.
Ja, das habe ich jetzt verstanden. Nee, es ist total interessant. Es geht jetzt total ins Kognitive, vielleicht Intellektuelle, aber nur, weil ich das spannend finde. Es gibt einen sehr bekannten Essay von Harry Frankfurt, der heißt On Bullshit. Und der beschreibt, wie es auch Personen in der Politik gibt, die sich nicht an Wahrheit oder Lüge orientieren. Und der, mhm, Unterschied, der da gemacht wird, den fand ich total faszinierend, nämlich, dass derjenige, der lügt, auch die Wahrheit als Referenzpunkt hat, weil er ja weiß, dass er sie umkehrt. Während derjenige, der in diesem Fall, also nochmal, das möchte ich nicht übertragen, darauf fand es nur interessant, derjenige, der Bullshit erzählt, also das wäre zum Beispiel Trump, den interessiert weder die Wahrheit noch die Lüge, da nützt es überhaupt gar nichts zu sammeln, wie oft hat jemand gelogen. Und ich fand das schön, dass sich das aber bei Kindern in so einer, ja, spielerischen Phase auch erklären lässt. Und das hat mir gerade wirklich das nochmal so klar gemacht, wie du sagst, dass eben in dem Fall etwas, was wir definieren würden als zum Beispiel Lüge, vielleicht auch Teil, so habe ich dich zumindest verstanden, widersprich mir, wenn es nicht so ist, vielleicht auch Teil eines Spiels ist, also nicht eines Gesamtspiels, sondern so, das ist so, schläft dein Bruder gerade und dann ist vielleicht sozusagen der Gesamtkontext, der nicht ausgesprochen wird, wie du es gerade gesagt hast, ja, wäre schön, wenn, oder ich tue jetzt so, als wenn er schläft, aber ich führe sozusagen das, die Imagination nicht aus, sondern sag einfach, ja, er schläft. Und dann ist es zwar eigentlich geflunkert, aber als Kind habe ich sozusagen, weil ich den Referenzpunkt in dem Fall gar nicht habe, nichts intentional Falsches gemacht oder nicht intentional gelogen. Denn intentional heißt ja immer, dass ich weiß, was ich tue und dass ich es mit Absicht tue.
So, genau. Und das gibt's aber auch, also ne, vielleicht sagen jetzt Eltern, ja, mein Kind ist aber jetzt keine 3, sondern mein Kind ist schon 5 oder 7, mhm, oder so. Ne? Da kommen dann nochmal andere Faktoren mit dazu, dass Kinder sich oft nicht trauen. Also so sollte man immer auch sich nochmal fragen, gibt es irgendwie ein Thema, also oft trauen die Kinder den Eltern dann die Wahrheit nicht zu.
Mhm.
Ja, also mitnichten ist es so, dass die Kinder zwischen 7 und 9 oder auch nochmal später dann, dass sie das so bewusst tun. Also so wie jetzt, sage ich mal, ein Straftäter vor dem Gericht steht und der Richter fragt, waren Sie da, haben Sie das gemacht? Und der sagt, nein.
Mhm.
Ja, so, sondern das sind ja alles, das sind ja Beziehungsthemen. Ja, und Beziehung ist ja sehr verflochten und da gibt es dann Dilemmata, dass man eigentlich kooperieren möchte, dass man gemerkt hat, man kann es nicht, dass man sich nicht traut, dass man keinen Mut hat. Das sind aber alles Sachen, die später sind. Ja, es geht eher um dieses Alter zwischen 2 bis 3 Jahren, wo diese Phase jetzt beginnt und wo ja jetzt auch die Tochter von Ursula ganz deutlich drin ist. Diese magische, mystische Phase, wo eben für das Kind im Grunde alles möglich ist.
Mhm.
Und die Realität sich dann eben, oder umgekehrt, die Fantasie sich mit der Realität vermischt und umgekehrt.
Da habe ich jetzt noch eine Frage zu. Weil wenn man das weiß, das ist, finde ich, immer schon überhaupt wichtig. Deshalb lerne ich ja auch immer dazu hier. Aber wenn ich das weiß, bedeutet das dann auch, dass es unsinnig wäre, das, was ich dann als Spiel erkenne, sozusagen zu kognitivieren? Also der Tochter zu erläutern, das finde ich jetzt nicht gut, dass du das sagst, weil eigentlich schläft dein Bruder doch noch gar nicht. Oder ist das eigentlich Quatsch in dem Sinne, sondern weil ich ja verstehe, dass es eigentlich ein Teil des Spieles ist, ist dann meine Reaktion auch eine andere?
Also ich finde es sehr schade, wenn wir sowas kaputt machen. Ich finde erstmal wichtig zu wissen, wenn ich meine 3-Jährige frage, schläft der kleine Bruder, dass ich jetzt nicht eine Sachaussage unter Umständen bekomme, sondern eine emotionale Aussage.
Mhm.
Ja, und in den schlechtesten, also es ist eigentlich der schlechteste Fall, wenn wir in nahen Beziehungen ständig auf der Suche nach Wahrheit sind, nach der Wahrheit sind.
Mhm.
Ja, ich spreche jetzt nicht von Erwachsenen. Auch da sind wir ja manchmal auf der Suche nach der Wahrheit und wissen auch, es gibt nicht die Wahrheit, aber es gibt natürlich Sachzusammenhänge und es ist wichtig, sich aufeinander verlassen zu können. Und trotzdem zu wissen eben, dass die Kinder, wir sagen dann, die Kinder erzählen Quatsch. Die Kinder erzählen aus ihrer Welt. Damit ist es schon wieder kein Quatsch mehr.
Mhm.
Ja, sondern es ist irgendwie, wir können das zur Kenntnis nehmen und wir wissen, es wäre gut, nochmal nachzugucken, wenn wir wirklich uns drauf verlassen wollen, wie die Situation jetzt gerade ist. Also insofern, ich finde es schwierig, das gerade zu rücken, weil bei mir dann so dieses Bild von kaputt entsteht. Ja. Also ich verstehe aber trotzdem natürlich, dass man nicht zu jeder Zeit irgendwie in irgendwelche Fantasiegebilde und Gebäude und Welten gehen kann, weil wir ja auch auf dem Boden leben. Und wenn dann, weiß ich nicht, man aus dem Haus muss und dann die Puppe aber noch auf Klo muss oder halt irgendwie die Puppe unbedingt ein Eis will oder so. Mhm. Manchmal ist es nicht so einfach, in dieser Zeit auch die Fantasie mit einzubeziehen. Mhm. Ja, aber wenn es geht, ist es immer schön, auch in was Spielerisches reinzugehen. Und eben zum Beispiel, wenn die Puppe sagt, ja, die isst so gerne Eis, die Puppe, das ist ja toll. Guck mal, da kenne ich ja schon zwei, die gerne Eis essen. Mhm. Ne? Nicht nur deine Puppe, du auch. Und schon teilen wir wieder Freude ja, miteinander. Geht vielleicht gar nicht darum, ob wir das jetzt sofort essen. Ne? Und dann ist ja auch wieder die Frage, wie ist das? Kriegt sie dann zwei Eis, weil die Puppe auch noch eins kriegt? Also da ist auch ein bisschen Kreativität. Fantasie geht nicht ohne Kreativität. Und da ist ein bisschen Kreativität, spielerische Leichtigkeit, das Wissen darum, dass die Kinder gerade in dieser Phase unter Umständen sind, einfach hilfreich. Und es gibt eben auch später nochmal diese Phase. Mir ist das nur wichtig, darauf hinzuweisen, weil natürlich das nochmal eine andere, anders kognitiv eingebunden ist. Aber diese Phase wiederholt sich auch nochmal leicht. Mhm. Ja.
Das war ja gar nicht meine Frage, sondern das war die Zuschrift. Aber wenn es meine, also manchmal mache ich mir die Zuschriften hier, die wir so
zu
bekommen,
eigen.
So zu eigen. Und das hätte mir irgendwie den Druck rausgenommen. Und ich hoffe, dass es eben Ursula auch so geht. Also den Druck rausgenommen, eben mit dieser kognitivierten Bewertung der Situation. Also und Ursula ist ja überhaupt nicht alarmistisch, aber so, also man könnte sich so vorstellen, Hilfe, mein Kind lügt, wäre so die Überschrift für irgendeine TV-Serie oder so. Durch den Perspektivwechsel möglicherweise schon so eine Entlastung zu erfahren, die auch ganz andere Handlungsmöglichkeiten bietet, die wir ja jetzt gar nicht komplett durchexerzieren müssen. Ja, denn sozusagen der Umgang ansonsten, also und der Blick, den sie aufs Kind hat, dann, sie ist wundervoll, sie ist aufmerksam, sie ist liebevoll und interessiert, zeigt ja schon, dass dort auch ein ganz inniges Verhältnis ist, wo wir gar nicht reingehen müssten jetzt in so eine Form von, ja, dann mach doch dieses oder mach das, sondern allein diese Perspektive kann, glaube ich, dazu führen zu sagen, ach Mensch, ich glaube, ich verstehe es jetzt vielleicht einfach besser und das ist wundervoll.
Ja, und vielleicht hat sich für Ursula oder für den einen oder anderen auch nochmal eine Dimension dahinter geöffnet. Und ich würde gerne nochmal auch an der Stelle ermutigen, aus den eigenen Bewertungsmustern mehr auszusteigen, wenn wir unsere Kinder anschauen. Ne, das ist ja das, was wir beim Eisberg machen. Ne? Wenn wir oben auf der Eisbergspitze ein Verhalten sehen, dass wir dann sofort sagen, das ist jetzt gut oder schlecht, das ist richtig oder falsch. Damit kommen wir oft nicht weiter, weil wir sind nicht gerade vor Gericht, sondern Kinder sind in der Entwicklung. Und es geht ja eher darum, das Dahinterliegende erstmal besser zu verstehen, um dann zu gucken, was leitet sich denn daraus ab. Und wenn ich sage, manchmal, ne, Ursula sagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie es auch lustig findet, etwas Falsches zu sagen, dann habe ich sofort das Gefühl, da steckt sowas wie, also ist die Bewertung drin, ne? Sie hat was Falsches gesagt im Verhältnis zu dem, wie es in der Erwachsenenwelt ist und wie ihre Erwartung war. Ne? In dem Moment, wo sie sagt, ich habe das Gefühl, dass sie es auch lustig findet, wenn sie erzählt, dass ihr Bruder die Augen zu hat. Mhm. Oder das ist die Frage. Ja, damit, da ist sozusagen die Bewertung komplett draußen und erstmal auch gar nicht für sich so dieses richtig oder falsch zu setzen, sondern zu sagen, guck mal, das macht sie und eher so ein inneres interessant. Mhm. Das ist ja interessant. Und damit könnte so eine Insel geschaffen sein, wo vielleicht auch eine Dimension dahinter aufgeht, wo man nochmal mehr verstehen kann, worum geht's eigentlich gerade. Weil eine Bewertung ist ja oft auch mit Einordnung verbunden und dann ist das so determiniert, ist dann so festgelegt. Ja.
Wir hatten es heute ganz am Anfang vom Lesen. Und ich habe auch gesagt, dass ich es manchmal schade finde, wenn beim Lesen so vieles übersprungen wird und es den Leuten um diese Effizienz geht und so weiter. Und ich finde das manchmal auch deshalb so schade, weil wir uns dann nicht die Mühe machen, diesen Gedankengang, der wichtig ist, zum Ende einer Aussage? Also wie bin ich eigentlich dahin zu kommen, auch nachzuvollziehen? Das ist ja oft wichtig. Und du hast selber gerade eben, als du angefangen hast zu sprechen und ich in der Tat gedacht habe, okay, wohin führt das eigentlich? Hatte ich nochmal sozusagen genau diesen Effekt, den ich oft auch beim Lesen habe, dass es einfach wichtig ist, diesen Hintergrund, diesen Prozess der Gedankenführung bis hin zu dieser Aussage des Perspektivwechsels auch nachvollziehen zu können, um es dann auch besser ja selber verstehen zu können. Und das hast du ja gerade in der Form, oder wir, aber du mehr, geleistet. Hat mir auch mal wieder eine ganz neue Perspektive gegeben. An der Stelle nicht nur für die Zuhörenden, sondern auch für mich selbst. Einen ganz herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Und ich muss sagen, dass ich nochmal gerne Ursula sagen möchte, dass ich dass ich das total schön finde, A, wie sie es beschrieben hat, und B, es nochmal so wunderbar finde, auf diesen Kosmos der Fantasie und diese Räume, die Kinder in ihrer Kindheit haben, wenn sie sie aufsuchen dürfen, dass sie da so drauf hingewiesen hat und dass sie das auch eigentlich so genießen kann. Und dass sie das nicht sich vermiesen lassen soll, indem sie jetzt da ihre Kognition drüber zieht und ihre Wahrheit, sondern dass wir eigentlich alle viel mehr in die Kosmen unserer Kinder, in die Gedankenspiele, in die Gedankenwelten, in die Fantasie reinziehen lassen sollten, weil da kann man nämlich richtig schön fliegen lernen.
Vielen Dank, liebe Katja.
Ja, vielen Dank. Eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnügen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas.